Morgen, ihr Lieben. Muss ich irgendwo drücken?
Einfach weitersprechen, gell? Grüße euch. Übrigens, diesen Song habe ich noch gar nicht gehört. Aber es sind genau diese Songs, von denen ich glaube, dass sie die Worship-Szene in Deutschland aufmischen, weil solche Songs wie den, den wir gehört haben, der ist so deutsch. Der ist unglaublich deutsch. Und dazu so persönlich. Und er kommt so aus dem inneren Herzen heraus. Und wir Deutsche, wenn ich mich da anbiedern darf, als kleiner Schweizer, wir haben eine andere Art von Intimitätsausdruck. Und der ist viel realistischer als emotional. Und dieser Song ist genauso. Der ist so deutsch. Woher habt ihr den? Hast du den geschrieben? Aber du bist nicht hier in der Gemeinde. Echt? Nein, das war jetzt keine doofe Verzeihung. Was ich meine, weil dieser Song hat viel auch mit eurer Vineyard Bergedorf zu tun. Auch vom Text her. Wenn wir die vier Personen, Nicole, Maria, Meta und Josef gefeiert haben. Eigentlich war das eine Feier, ja? Wir wissen einfach manchmal nicht, wie man das feiert, aber es war eine Feier. Wir haben gefeiert, was Gott uns durch sie gegeben hat. Und ich erinnere mich an die vier Namen. Annemie, das ist ein Wunder, gell? Ja, ich meine, das spricht für sich. Aber dann merke ich, ihr wart herausgefordert, ihr seid herausgefordert und dann kommt ein solcher Song. Mit dir kann ich auf den Wellen gehen und ich kann in den Stürmen des Lebens stehen. Stimmt das ungefähr? Ja. Der zwei. Ja, genau. Hey, und ich habe dann hinten gesungen und ich weiche nicht. Und ich denke, das ist so, das ist prophetisch für euch, dieser Song. Das kommt aus dem Leben eurer Gemeinde raus und beschreibt das. Wie ist der Mittelteil, der zweite Teil? Weiß nachher. Nö, das war nicht der. Gibt's noch einen? Ja, das finde ich zu langsam. Aber das ist jetzt Geschmacksfrage, ja. Weil eigentlich wäre dann alles für mag ich durch dich, das wäre so ein Ausdruck von Energie. Aber lass dich ja nicht kritisieren im Sinne von, das war nicht gut, das ist der Hammer. Schreibst du mehr? Hey, das fände ich sowas von cool. Also ihr habt in eurer Mitte prophetische Musik, prophetische Stimme durch Musik. Das ist super und besonders diese deutsche Art. Ich gratuliere euch. Ja, hey, das heißt. Dann möchte ich noch sagen, ich komme gleich zur Predigt, aber ihr seid doch gar nicht bewusst. Reinhard im Besonderen mit Unterstützung von Helga Wedeleit, das sind ja die Co-Leiter der Bewegung. Also ihr habt sozusagen die Leitung der Vineyard-Bewegung doch immer bei euch unter dem Dach. Ich meine, das ist ja auch was, ja. Unter dem Dach hat man das Dach. Ich finde das spitze, dass ihr diesen Raum habt. Und somit gehe ich auch davon aus, ihr seid über alles gut informiert, was da läuft, uns beschäftigt. Und wenn ich frage, einfach Wedeleit, deshalb brauche ich heute nicht darüber zu sprechen, weil ihr habt es ja vor der Nase. Und es wäre ja doof, ich würde darüber sprechen, was sie sowieso euch immer mitteilen können. Drittens. Die größte, schönste Überraschung des heutigen Tages, tut mir leid, seid nicht ihr. Das ist jetzt wirklich Andreas und seine Frau. Und Andreas ist für mich, der kommt immer so nach dem heiligen Franziskus. Und dann als Schweizer würde ich sagen, der heilige Bruder Klaus, den kennt ihr nicht, gell? Niklaus von Flüe. Der heilige Bruder Klaus und dann der heilige Bruder Andreas Augustin. Die sind so in einer Linie. Ich hätte nie gedacht, Andreas ist ein solcher Asket. Also der arme Mann kann von nichts leben oder weniger aus nichts. Und da würde man ja nicht erwarten, dass er eine Frau heiratet. Weil eigentlich braucht er das ja nicht. Und ich habe dann immer gedacht, du lieber Himmel, welche Frau tut sich das an mit einem Asketen? Und dann merke ich, Andreas' Gabe ist, Menschen zu lieben. Und es ist diese Liebe, vorbehaltlos, offen, die keine Grenzen kennt, wo er bereit ist, jeden Preis zu bezahlen. Das hat das Herz seiner geliebten Frau geöffnet. Und heute habe ich zum ersten Mal einen neuen Namen gehört. Wie sagen Sie dir? Aber das finde ich ja schade, nicht? Ach so, rum. Wie ist dein chinesischer Name? Chiling. Ja, das finde ich viel schöner. Das klingt so nach einem wohlriechenden Blütentee und könnte mir vorstellen, Chiling heißt die Schönste der Schönen, die Beste der Besten. Oder hat das nicht so eine Bedeutung irgendwie? Was bedeutet Chiling? Dedicated Spirit. Ich meine, hallo. Und das andere war, was, Anita? Naja, alles gut. Ich bin für euch. Gleich welche Namen ihr tragt, mit Namen habe ich sowieso Probleme. Also ich bin der Martin, ne? Aber Spaß zur Seite. Wir gehen zum Wort Gottes. Und ich möchte meine Uhr noch stellen. Ich habe die noch nicht gestellt, so kann ich nachher sagen. Ich habe nur 20 Minuten gesprochen. Ist ja immer eine Frage des Verhältnisses. Zwei Dinge beschäftigen mich seit einiger Zeit. Wir kommen gleich zum Kern. Der Titel der Predigt heute ist: Lässt du Jesus verhungern? Lasse ich Jesus verhungern? Verhungert Jesus in der westlichen Welt? Und dieser Frage gehen wir etwas auf die Spur. Ist aber nicht gedacht, dass ihr Haue kriegt, ja? Also mit dieser etwas kritischen Frage könnte man sich ja vorstellen, jetzt kriegen wir aber richtig mal Haue, wa? Aber dem ist nicht so. Abgesehen davon wird die Predigt schon ziemlich kurz sein, weil ich habe gelernt, dass Moin Moin bereits ein Schnacker ist. Die Schweizer sagen Plaudigi, ja, Plaudigi. Die Berliner haben eine große Schnute und das hat mich etwas angesteckt. Aber ich halte mich kurz. Jesus verhungern lassen. Was könnte das für uns bedeuten? Wenn ihr mit mir das Johannesevangelium öffnet, Kapitel 4, Vers 31. Ihr kennt die Geschichte in Kapitel 4. Jesus ging nach Galiläa von Jerusalem. Er hat den Weg über Samaria genommen, eigentlich ein direkter Weg. Ist nicht nur einfach, er führt dann etwas in die Höhe und es sieht da oben aus wie in den Bayerischen Alpen, ein Stück weit, nicht so hoch, aber trotzdem etwas öde und so. Und Jesus kommt da in Shechem vorbei, das ist Nablus heute, Nablus, ja. Er kommt da zum Brunnen, er trifft diese Frau am Brunnen. Es ist eine unglaubliche Geschichte, die in sich schon unvorstellbar ist, aus verschiedenen Gründen. Er geht durch Samaria, das machen die Juden sonst nicht. Er spricht einer Samaritanerin an, das machen Juden schon überhaupt nicht. Er spricht eine Frau an, das geht gar nicht. Und was auch noch weniger geht, er bittet sie um Hilfe, also There is so much political incorrectness. Das ist alles politisch nicht korrekt, was der tut. Dass eigentlich hier dann im Vers 30 man sich eigentlich erholen sollte. Und denken, nee, was bedeutet, du lieber Himmel, heißt Christsein immer politisch korrekt zu sein? Definitiv nicht. Unser Vorbild war politisch immer unkorrekt. Und was machen die Jünger? Die kommen und dann heißt es in Vers 31, die Jünger drängten ihn, etwas zu essen. Also die haben irgendwie festgestellt, der Weg von Jerusalem bis Nablus, der ist ja weit. Also der hat den nicht in einer halben Stunde gemacht, da brauchst du. Ja, schon. Also so schnell gingen echt 2 Tage. Also 2 Tage hast du auf jeden Fall und bist richtig auf der Schnute. Ja. Und dann diese emotionale Auseinandersetzung mit diesen 4 Problemfällen von Samarien, eine Frau, Hilfe fragen und die ganze Geschichte. Also offensichtlich, die Jünger dachten, Mann, der entweder hat einen Hungerast, deshalb benimmt er sich politisch unkorrekt. Also der hat irgendein tieferes Problem. Sonst hätte er diese Chose nicht so, hätte er die entwickelt. Und sagen, hey, Jesus, iss, Vers 31, bitte iss was. Und jetzt kommt etwas, das in meinen Augen unser Denken revolutionieren kann und unseren Alltag revolutionieren kann. Es heißt, ich habe ein Essen, das ihr nicht kennt. Es scheint also, dass Jesus etwas hat, was wir nicht kennen. Wieder. Politisch vollkommen unkorrekt. Ich meine, die sind doch freundlich, sagen Jesus, hier haben wir, ja, was gibt's Gutes hier im Norden? Nicht viel, aber trotzdem. Wir haben da was Gutes, so ein Fischke. Nur, es gibt viele gute Dinge bestimmt. Aber die Italiener sind irgendwie besser. Aber als wir Deutschen, meine ich. Aber das ist ja eine Nebensache, die lassen wir weg. Ja, ich habe hier eine super gute Pasta. Iss was. Und Jesus sagt, ich habe was ganz anderes. Und die Spannung der Jünger, die sich so verausgabt haben und eigentlich das Beste für ihren Herrn wollten und immer noch überwältigt von der Geschichte, darin erleben sie eine Zurückweisung. Nö, ich brauche nichts. Ihr müsst euch mal überlegen, was das in den Jüngern auslöst. Sie kümmern sich empathisch, drängen ihm auf, etwas zu essen, haben vielleicht was vorbereitet und Jesus sagt, nein, danke. Das geht uns ja manchmal auch so. Wir engagieren uns, wir geben das Beste in der Gemeinde, wir bezahlen es noch selbst und haben Zeit investiert und in der Gemeinde sagen die dann, ja, nett, nein. Dann fühlst du dich so richtig nicht ernst genommen zurückgewiesen. Das muss ein Gefühl gewesen sein hier bei diesen Jüngern. Aber die Geschichte geht dann weiter. Sie sagen, hat der, ist ja logisch, gell? Hat der schon was gegessen? Hast du was gesehen? Hat der Pizzabäcker hier in Nablus, hat ihm eine Pizza gebracht? Oder hat er einen McDonald's Hamburger gekriegt hier von der Ecke hier in Nablus oder hat er sonst was gekriegt? Vielleicht hat er ja schon gegessen. Interessant, der Mensch reagiert immer vernünftig. Ja, ist ja nicht dumm, das zu denken. Auch nicht falsch. Ist ja naheliegend. Wenn er keinen Hunger hat, dann hat er doch bereits was gegessen. Ich habe etwas zu essen, von dem ihr nichts wisst. Ja, das könnte McDonald's gewesen sein, denn es ziemt sich nicht für Deutsche, bei McDonald's zu essen. Habt ihr das gewusst? Ich meine, das ist eine amerikanische Firma. Das ziemt sich so nicht. Also Nordsee geht fürs Mittagessen problemlos, aber sicherlich nicht McDonald's. Und dann sagt Jesus, Vers 34, mein Essen ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk zu Ende bringt. Essen ist lebenswichtig. Nahrung gibt Energie. Nahrung hält gesund. Nahrung hält lebensfähig. Was hält Jesus lebensfähig? Was gibt ihm Energie? Was gibt ihm die Kraft? Der Wille des Vaters, der in seinem Leben sichtbar wird. Was gibt uns Energie? Was gibt uns Kraft? Was hält uns gesund? Wenn wir den Willen des Vaters im Alltag tun. Für mich ist das so eine Stelle, die mich unglaublich beschäftigt. Wir hatten die vergangenen Tage Leitungsteamtreffen der Vineyards für Vineyard Dach. Und unser Sohn Matthias ist Missionsverantwortlicher und musste dann etwas schnell gehen, weil seine Bahn, sein Zug fuhr zurück in die Schweiz. Und dann textet er gleich nach der Sitzung, die war ziemlich herausfordernd vom Inhalt, von der Energie. Da sind Alpha-Typen, also außer Reinhard, das ist kein Alpha-Typ. Überhaupt nicht, der ist extrem kein Alpha-Typ, nicht wahr? Das könnt ihr verstehen. Und ich auch nicht, ja absolut, wir beide nicht. Wir sind die zurückhaltendsten, stillsten Mitleidenden, die es gibt. Ja, alles klar? Und dann schreibt er im Taxi, mit unser Sohn Matthias, in der Taxi begegne ich Ali, klar, ein Kurde. Matthias empfindet, er hätte einen Auftrag in Kurden. Wir tauschen uns aus. Er fragt, ob ich Linker sei. Ein Linker. Ich sage ihm, nein, Christ. So erkläre ich ihm, dass die sich selbst hingebene Liebe von Jesus der einzige Weg aus der Hass- und Gewaltspirale der Kurden sei. Nach dem Gebet ist er sichtlich berührt. Mit dem schönen Trinkgeld auch noch materiell gesegnet. Leben mit Jesus macht Freude. Das hat mich so berührt. Und zwar hat es mich berührt vom Gedanken her. Hast du den Vers schon mal gelesen, im Galaterbrief? So lebe nicht mehr ich, sondern... So lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wie lebt Christus in mir? Verhungert er oder hat er täglich Speise? Wie kann er täglich Speise kriegen? Indem ich als Tempo des Herrn, das ist ja ein anderer Gedanke, der mein Denken revolutioniert. Es gab einmal einen Tempel, da wohnte Gott selbst. Und neutestamentlich lebt er in mir. Wir sind der dritte Tempel. Und keiner weiß es. Der lebt in mir. Und wenn dieser Christus in mir nicht verhungern will, ist er darauf angewiesen, dass ich seinen Impulsen folge, wo er den Willen des Vaters durch mich tun möchte. Und wie mir das durch Kopf und Herz geht, überlege ich mir, gebe ich Jesus jeden Tag zu essen? Oder verhungert er langsam in mir? Bin ich zur Verfügung, wie Jesus hier in der Geschichte Johannes 4, ja, an Orte zu gehen, wo man nicht hingeht, mit Leuten zu sprechen, mit denen man nicht spricht, Hilfe zu erbeten von Menschen, von denen wir keine Hilfe möchten. um etwas von dieser Einzigartigkeit des Reiches Gottes zu öffnen. Nähre ich Jesus in mir oder verweigere ich Jesus in mir Nahrung? Und das hat mich so berührt, weil ich dann merke, ich möchte täglich diesen Jesus in mir, der sagt, meine Speise ist den Willen des Vaters zu tun, dem möchte ich Gelegenheit geben, Nahrung zu kriegen, indem ich bereit bin, mich von ihm in dieser Welt gebrauchen zu lassen. Ich habe mich hier hingesetzt. Sind das Wohnungen hier oder alles Geschäfte? Schulzimmer? Und hier drüben Wohnung? Ich setze hier und denke, hey, die kriegen hier ein schwedisches Buffet gereicht. Ich meine, jeder hier geht doch irgendwie an diesem Teil hier vorbei oder sieht. Und ich habe gemerkt, hey, in mir geht ein Hunger auf. Jesus, ha, 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 wir sind hier in Samarien. Ja, sind ja alles Fischköpfe hier. Ja, wie können wir dich dahin tragen? Und ich merke mir einen unglaublichen Hunger, wenn ich da rausgucke. Und ich habe gedacht, das sind Wohnungen, habe ich gedacht. Ich stelle jeden Tag, machen wir einen Vineyard-Dienst, dass wir den Leuten nur zuwinken, jeden Morgen, und freundlich grüßen. Nicht schnacken, nicht moin, moin, nur moin. Aber freundlich, ja, also mit einem Lächeln, moin. Und wir haben eine Revolution der Freundlichkeit in dieser Ecke hier. Und die fragen sich, und wir sagen nichts von Jesus. Absolut verboten. Dass die sich fragen, das sind komische, die sind immer so freundlich. Also irgendwie sind die krank, gestört, die benehmen sich überhaupt nicht wie Hamburger. Die, also das geht ja gar nicht. Also so freundlich ist man doch nicht. Schon morgen sind die freundlich. Ja. Und dann warten wir ab, bis der Geist Gottes uns sagt, Attacke! Und dann beginnen wir, die zu segnen, bis denen die Zehennägel nach oben gedreht sind. Und ich habe gesehen, ich sitze hier und denke, oh Jesus, deshalb spreche ich über, lassen wir Jesus verhungern. Wir können so in unserer Christlichkeit zur Ruhe kommen, denn zum Christsein gibt es nicht viele Alternativen, muss ich euch sagen. Also Bitterkeit als Alternative, das ist vollständiger Quatsch. Mit Bitterkeit zerstörst du dein Leben, das Leben anderer. Eifersucht, das ist sowas von Quatsch, weil mit Eifersucht kriegst du nie genug. Also es geht gar nie weg, das wird immer schlimmer, das ist wie eine Sucht. Ja? Angst ist doch keine Alternative. Also sich zu fürchten die ganze Zeit, dass alles schlimm kommt und so, dann keine Zukunft. Ich meine, seien wir ehrlich, zum Christsein gibt es keine Alternative. Es gibt keine. Noch wenn das, was wir glauben, nicht stimmt, gibt es keine Alternative. Da fragen mich manchmal kritische Menschen, sagen, ja Martin, aber weißt du genau, dass das so ist, wie du glaubst? Sage ich, nö, weiß ich nicht. Ich brauche das nicht mal zu wissen, ob es so ist. Es gibt zu diesem Lebensstil keine Alternative. Aber darin dürfen wir nicht ruhen, weil ich davon ausgehe, dass Jesus sein Reich durch uns in die Welt tragen möchte. Schaut mal, wir sind nicht hier nette Gemeinde im Bergedorf, damit wir möglichst gesund in den Himmel kommen. Das hat mich so berührt, die Nicole, nein, Maria. Das hast du gesagt, schockierend, vollständig aus dem Leben gerissen. Und bei uns hinterlässt das so, ups, das könnte mir auch so gehen. Ups. Ups. Und dann die Frage, was machen wir mit unserem Leben? Wie leben wir das? sind wir so beschäftigt mit Dingen, die uns... Gehst du wieder? Tschüss. Sind wir so beschäftigt mit unseren Problemen und Herausforderungen, dass wir den eigentlichen Auftrag und den Sinn unserer Existenz vergessen. Und ich finde, das ist das Schmerzhafte, wenn das geschieht. Ich würde sagen, dann werden wir religiös. Denn der christliche Glaube lebt nicht davon, dass er uns zu besseren Menschen macht, sondern er lebt davon, dass sein Wesen ansteckend auf andere sich ausbreitet. Und weißt du, ich lebe in Berlin. Unsere Umgebung sind Sozialisten und wir sind ja nicht immer da. Sozialisten sind hartnäckige Kunden. Die haben nicht auf Martin gewartet. Ach, bin ich froh, sagst du mir was von Jesus? Dürfte ich mich gleich bekehren, bitte? Bin auch sofort bereit. Wie viel bezahlt man? Ja, klar, doch eine Freude. Ja, Mitarbeiter, darf ich das auch noch? Ja, darauf habe ich aber gewartet. Ja, habt ihr den Eindruck, ich hätte eine solche Umgebung? Die findest du sonst wo, aber nicht bei den Sozialisten hier in Berlin. Da säst du mal zuerst deine Seele in diese Geschichte. Und neutestamentlich heißt es, du stirbst da rein. Das kennst du, wa? Du stirbst da rein. Aber wenn das Samenkorn, wie war das noch? Wenn das Samenkorn nicht in die sowieso fällt und stirbt, dann wird das sowieso nicht irgendwie kommen, wa? Genau. So ist es. Das heißt, hier im Bergedorf haben wir zwei Dinge. Nummer A, lasst uns Jesus nicht verhungern lassen. Nummer zwei, lasst uns sterben. Und in dieser Haltung Liebe zu diesen Menschen hier entwickeln. Ich bin Berlin, ich mag die Berliner. Die haben so eine freche Schnauze. Die können so arrogant sein. Die sehen sich so als Mittelpunkt des Universums. Ich finde das total attraktiv. Die haben mein Herz gefangen. Abgesehen davon sind die meisten Berliner zugewandert. Ich meine, um ehrlich zu sein, sind ja keine Berliner. Ich bin ja auch keiner. Ich bin ein Schweizer Emigrant. Aus der Enge des Ländchens geflohen in die Weite der einzigen deutschen Weltstadt. Da kommen keine Proteste, also das solltet ihr ja schon mal schmeißen mit Eiern oder irgendwie so. Aber der Hunger, dieser Hunger, diese Stadt verändert zu sehen. Und dieses Erkennen, ich kann nicht für alles Verantwortung übernehmen, aber ich kann mich reinsehen. Ich kann mich verschenken, ich kann da reinsterben, ich kann darauf achten, dass Jesus in mir nicht verhungert. Und ich frage ihn am Morgen, hey, was möchtest du heute essen? Und er sagt, ein Gebet für einen Menschen in Not hätte ich gerne zur Vorspeise. Und zum Hauptgang deine Bereitschaft zu teilen. Und zur Nachspeise alles, was du möchtest. Für heute wäre das genug. Und dann merke ich, wie sich mein Herz entzündet. Und dann zu erleben, wie Matthias, unser Sohn, Jesus versorgt hat nach der Sitzung. In der Taxe mit dem Korn. Scheinbar hatte Jesus Hunger und Matthias hat ihn gespeist. Und das steckt an. Ich möchte zum Ende kommen. Lässt du Jesus verhungern? Die Frage ist nicht, was du hast. Wir geben nie aus dem, was wir haben. Wir geben immer aus der Berührung von ihm. Vielleicht geht es dir am Montagmorgen gar nicht so gut. Weiß ich was, Streit mit deinem Ehepartner oder Ehepartnerin, Selbstzweifel, depressive Stimmung, kein Wunder hier in Hamburg am Morgen im Winter. Das ist wie Berlin, da hat man am Morgen auch depressive Stimmung. Die dauert bis 9 oder 10 und beginnt um 4, weil es bereits wieder eindunkelt. Also mir geht das so, aber ich bin Schweizer, ja. Aber du bist vielleicht herausgefordert. Heißt das, dass Jesus nicht zu seinem Recht kommt? Lässt du dann Jesus verhungern? Du gibst nie von dem, was du hast. Du gibst immer von dem, was er dir gibt. Denn wenn du darauf achtest, was du hast, wirst du nie zum Geben kommen. Du wirst erst zum Geben kommen, wenn du gibst, was er dir gibt. Wird das dich überfordern? Am Anfang vielleicht schon, aber wenn es zu einem Lebensstil wird, zu einer Kultur der Gemeinde, glaub mir eines, es wird natürlich. Speisen wir Jesus, wie er die 5000 gespeist hat? Oder sagen wir, der hat doch keinen Hunger? Jesus, komme du mit deinem Geist und zeig uns, interpretiere durch deinen Geist diese Predigt in das Herz eines jeden Menschen. Und halte diesen Gedanken fest, diese Frage, lasse ich Jesus verhungern? Nicht als Strafe, nicht als Drohung, sondern als Impuls, uns für dein Reich zu öffnen. Und ich danke dir für die Gemeinde und diese vielen einzigartigen Menschen und besonders diejenigen, die ich besser kenne und wo ich jedes Mal, wenn ich sie freue, vielleicht den Namen vergessen habe, aber mich freue, sie zu sehen, weil sie etwas in mir auslösen. Zum Beispiel bei Guido geht mir das so. Ich sehe den so gerne und weiß gar nicht weshalb. Aber der ist so freundlich und ermutigend, der ist so positiv, der ist, um den herum geht es mir immer so gut. Dazu spricht er Schwäbisch und Schweizerdeutsch und Italienisch kann er auch noch, gell? Und weiß ich was, das ist sowieso ein sympathischer Junge. Aber was mich am meisten bewegt, ist das Potenzial, Jesus zu speisen. Und dann gucke ich mich um, Bergedorf ist ja nicht eben jetzt das Zentrum des Universums, so wie Berlin-Köpenick. Versteht ihr, was ich meine? Dort, wo uns Gott hinstellt. Und wo ist sowas von unwichtig? Aber dort, wo wir sind, speisen wir gemeinsam Jesus. Und ich freue mich, dass Jesus mehr und mehr in der Vinja Bergedorf ein Schwedenbuffet hat. Dass er dann denkt, wenn er da irgendwo rumfliegt oder auf dem Thron sitzt, muss mal wieder nach Bergedorf. Die haben eine ausgezeichnete Drei-Sterne-Küche da. Ich sage ein Wort und es geschieht. Jesus, danke, dass das Realität wird. Und danke, dass du jede Person, die hier in diesem Raum sitzt, wirklich ausnahmslos einlädst zu diesem Geschehnis. Und danke, dass diejenigen, die sich als schwach und unwert vorkommen, besonders erleben dürfen, dass sie Menschen sind, die Jesus nähren. Gib ihnen zu erkennen, es ist nicht leistungsbezogen, sondern herzbezogen. dass es fließt im einfachen Ding, im Alltag. Und erlaube uns, dass es ansteckend wird, dass Hunderte angesteckt werden, sich mit uns hier im Bergedorf auf den Weg zu machen. Jesus, wir wollen keine Bekehrte, wir brauchen Menschen, die mit uns das Zeug tun. Hilf uns, sie zu finden. Und hilf uns, dass das, was wir tun, wie eine ansteckende Krankheit um sich greift und Menschen infiziert. Mit dem Reich Gottes und der Simplizität der Nachfolge. Und ich segne euch alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich segne euch, dass diese Worte heute Morgen was in Bewegung bringen. Vor allem auch Freude und Erinnerung. Irgendwie, wenn der Predigt bleibt was hängen, und ich sage im Namen Jesu, diese Sache bleibt hängen. Diese Sache geht nicht mehr weg. Diese Sache beschäftigt euch im ganzen 2020. Jesus, wohlgenährt in der Vineyard Bergedorf. Amen.